Ganz herzlichen Dank. Sind alle Menschen so freundlich hier im Nordbadischen? Ich weiß es zu schätzen. Schön, dass ihr da seid. Danke, Markus. Danke, Nicole. Danke, dass ihr euer Leben so einsetzt, dass so viel Legacy entstehen kann, so viel Dienst, so viel Kirche, so viel Begeisterung unter Menschen für Jesus. Danke, dass ihr hier seid. Riesenvorrecht, Riesenvorrecht. Ich will euch eine Geschichte vorlesen, die mir sehr viel bedeutet, weil sie ein wenig etwas über mein Leben aussagt und eine Spannung, die ich auch in meinem Leben immer wieder entdecke. Da heißt es, ein Mann arbeitet in einer Fabrik. Jeden Abend verlässt er das Werksgelände mit einer Schubkarre, in der ein Karton mit scheinbar wertlosem Holzabfällen liegt. Der Wachmann am Tor kontrolliert ihn täglich, durchsucht den Karton gründlich, findet aber nichts Verdächtiges. Das wiederholt sich Tag für Tag, Woche für Woche. Der Wachmann ist überzeugt, dass hier etwas nicht stimmt, doch er findet keinen Beweis. Jahre später, als beide nicht mehr in der Firma arbeiten, treffen sie sich wieder. Der Wachmann geht zu dem Mann und sagt, ich weiß, du hast was gestohlen. Sag mir nur, was war es? Der Mann schaut zu ihm und sagt, Schubkarren. Here you go. Here you go. Kann es sein, dass ich nicht der einzige Mensch hier bin, dem es vorkommt, dass man Holzabfälle hat, auf die man sein Augenmerk richtet und übersieht, dass einem der Schubkarren gestohlen wird? Man könnte es auch nennen, wer seinen Blick mit Nichtigem verschwendet, merkt nicht, dass er bestohlen wird, und zwar um Schubkarren. Das hier hat keinen Wert. Das hier ist ein Transportmittel. Was wäre, wenn der Schubkarren in deinem Leben das Bewegungsvehikel des Heiligen Geistes wäre, wie der Heilige Geist dir hilft, dass du die wichtigen Dinge deines Lebens ins Ziel bewegst? Was wäre, wenn wir lernen, wenn ich lerne, und ich brauche das, dass ich unterscheiden kann zwischen Nichtigem, Unwichtigem, was aber die Aufmerksamkeit lockt, und dem Wichtigen, was ewig Bedeutung hat und was mein Leben nachhaltig verändert. Was wäre, wenn wir lernen zu unterscheiden? Es gibt einen, und die Bibel stellt ihn in Johannes 10, Vers 10 vor, es ist der Teufel, der Widersacher Gottes. Er ist ein reales, personales Wesen des Bösen. Er will jeden Menschen verschlingen und zerstören, aber er kann es nicht. Und es ist hochinteressant, könnte es sein, dass Gott uns beibringen will, wie wir entdecken, wenn der Teufel wieder mal tarnt, trickst und täuscht mit Nichtigkeiten und wir uns nicht betrügen lassen und der Teufel nicht die Schubkarre deines Lebens klaut. Wäre das nicht fantastisch? Wie viele Leute hatte ich das Vorrecht, auf den letzten Wegen, Tagen ihres Lebens zu begleiten, bevor sie diese Erde verlassen haben. Und ich habe immer wieder Menschen erlebt, die mir gesagt haben, wenn ich zurückschaue, tut mir eines leid. Ich habe meinen Blick auf Dinge gerichtet, das war es nicht wert. Es hat meine Zeit verschwendet, es hat meine Kraft verschwendet, es hat so viel Streit gebracht. Ich habe mich so oft über mich selbst geärgert, über andere geärgert. Hätte ich nur auf die wichtigen Dinge, auf die Verheißungen Gottes, hätte ich auf seine Zusagen geschaut, auf ihn, dann hätte man mir nicht so viel geklaut. Wie wäre das, wenn wir dem Dieb die Arbeit schwer machen? Wie wäre das, wenn wir dem Teufel den Platz zeigen, er ist draußen, nicht bei uns, nicht in unserem Leben, nicht in unserem Alltag? Wie wäre das, wenn wir der jungen Generation zeigen, dass wir, die wir schon ein paar Tage länger auf dieser Erde sind, nicht die Schlauen sind, sondern wir sind die Unterstützer, die Väter und Mütter, die Vorbilder, die sagen, wir räumen euch den Weg frei, weil ihr seid die Generation, die in diesem Land prägen wird, Leben hervorbringen wird und wir werden dieses Land neu gestalten dürfen, weil die Mentalität, es wird schon gut werden, Hauptsache für mich reicht's. Ich glaube, diese Mentalität, die läuft aus. Und wir müssen alle wieder lernen, dass eine Schubkarre dazu da ist, mit Gott zusammen zu arbeiten, was voranzubringen im Leben. Und der Abfall des Teufels muss an den Ort gehen, wo er hingehört. Nicht in deine und meine Schubkarre, nicht in Aachen, nicht in Baden-Baden, nirgendwo, auch nicht im Südschwarzwald. Ich komme von den Redneck People, falls ihr wisst, was das bedeutet. Also es gibt zivilisierte Menschen und dann gibt es Südschwarzwälder. Ich bin ein unternehmerischer Bergpfarrer und ich bin unternehmerisch, weil wir gründen Kirchen, genauso wie ihr auch. Wir glauben, dass das Beste, was man tun kann in diesem Land zu dieser Zeit ist, Kirchen zu fördern, zu entwickeln, zu multiplizieren. Weil auf alle 1000 Einwohner, je 1000 Einwohner in unserem Land, glauben viele Menschen mittlerweile, dass es eine Kirche geben soll, die lebendig ist, ein Zuhause für die Menschen wird. Und da können wir viel tun. Danke, dass ihr dabei seid, dass wir zusammen die Schubkarre Gottes in die Hand nehmen und die Verheißungen und die Segnungen vom Himmel transferieren zu den Menschen und uns von dem hier nicht ablenken lassen. Was sind sogenannte Staubabfälle, Holzabfälle? Es sind die Sorgen, es sind die Mühen des Alltags, es sind die Müdigkeiten, die Faulheiten, die Bequemlichkeiten. Außer mir, na, Bequemlichkeit ist nicht die große Sünde meines Lebens, aber wer war schon mal busy? Einfach busy. Du warst einfach beschäftigt. Du bist durch die ganze Woche gerannt und du hast einfach gedacht, boah, ist einfach mühsam anstrengend. Und am Ende der Woche hast du gemerkt, du hast in die falsche Richtung gezielt. Oder kennt ihr den Mann, der sich sein Leben lang abgemüht hat, die Leiter hochzuklettern und er war voller Energie und ist gerannt und dachte, er muss noch mehr bringen. Als er oben ankam, stellt er fest, die Leiter steht an der falschen Wand. Das passiert so leicht. Deswegen sagt die Bibel, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch dies alles, nämlich das, was du mit der Schubkarre, mit dem Heiligen Geist in deinem Leben bewegen kannst, dann wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn wir nicht auf die Abfälle, auf die Sorgen, auf die Ängste, auf die Hang-ups, wisst ihr, was Hang-ups sind? Das sind die Dinge deiner Vergangenheit, meiner Vergangenheit. Ich bin fast 39 Jahre verheiratet mit meiner Frau. Wir haben 2 Kinder. Sie sind wunderbar. Sie haben beide Psychologie studiert, weil sie ein Ziel haben. Ihren Papa zu fixen. Ist doch gut, oder? Ich habe in jedem Fall 2 Freunde und eine Frau. Wir kommen gut zurecht miteinander. Aber wisst ihr was? Es gab Jahre in unserer Ehe. Jahre. Da habe ich mich gerieben an meiner Frau. Und zwar an den Dingen, die sie gelernt hat in ihrer Kindheit. Und ich habe es anders gelernt in meiner Kindheit. Und wir haben uns gerieben. Ich weiß, ihr versteht es nicht, ich kenne nur aus dem Bilderbuch, aber ich habe es praktisch erlebt. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn in einer Ehe Jesus Christus die Schubkarre mit dir in die Hand nimmt und die Nichtigkeiten, die kleinen Reibereien oder wie die Bibel es nennt, die Füchse, die den Weinberg zerstören. Wenn man die Füchse rausschickt aus dem Weinberg, weil die Füchse gehören nicht in den Weinberg, sondern die gehören in den Wald. Und mein Weinberg gehört meinem Gott. Und die Muster der Vergangenheit sollen am Kreuz zur Ruhe kommen, dass wir lernen, einander zu achten und zu lieben und miteinander zu reden und das Reich Gottes in unseren Ehen, Familien, an unseren Arbeitsplätzen, wo immer unsere Freundschaften und unsere Zeit gelebt wird, dass wir dort den Ausdruck Gottes auf die Erde bringen. Wäre das nicht fantastisch? Deswegen heute, ja, danke. Deswegen heute, Vorsicht, Diebstahl. Wer sich in Nebensächlichkeiten verliert, verliert damit den Blick auf das Wesentliche. In Psalm 100, 18, nee, in Psalm 18, 36. In Psalm 18, 36 heißt es, du gabst mir den Schild deines Heils oder den Schirm des Heils, heißt es an anderen Stellen. Das heißt, man kann unter dem Schutz Gottes leben, dann sind die Dinge, die wirklich wichtig ist, beschützt. Du gabst mir den Schild deines Heils, du stütztest mich mit deiner Rechten. Die Rechte ist die Allmacht Gottes. Gott kann heilen, Gott kann befreien, er kann dir Weisheit geben, er kann dir alles geben, was du brauchst, er hat alles und noch mehr. Aber du und ich, wir haben die Aufgabe in Aachen, in Baden-Baden und weit darüber hinaus, wir haben die Aufgabe, ihn einzuladen, seinen Schutz über uns zu legen. Und er schützt mich, er stärkt mich durch die Rechte seiner Gerechtigkeit, heißt in Jesaja zum Beispiel. Und dann kommt ein wunderbarer Abschnitt, da heißt es, und deine Herabneigung macht mich groß. Was wäre das, wenn jeder in diesem Gebäude heute und in Aachen, in der Kirche in Aachen, jeder erlebt, dass Gott dich groß macht? Dass die Dinge, die Ziele, die Vision, die Gott mit deinem Leben hat, in Realität kommt im Lauf deines Lebens. Was wäre, wenn die Schmerzen der Vergangenheit dich nicht hindern zu werden, wer du bist? Und wenn wir erleben, dass da, wo wir gebeugt leben, wo der Staub unseres Alltags uns manchmal den Blick erschwert oder vernebelt, wenn diese Dinge klein werden. Wie geht das? Wie kann man vor Diebstahl geschützt werden? Wer würde gern am Ende seines Lebens mit Bedauern enden? Oh, ich habe mein Leben doch verschwendet. Wer würde das gern? Niemand. Kein Kind wird geboren und sagt, ich will mal Loser werden. Das gibt's nicht. Das lernen Kinder. Die Umgebung, die Eltern, die ruinieren manchmal die Hoffnung von kleinen Menschen, ohne es zu wollen. Und ich möchte euch einladen, lernt diesen Vers, Psalm 18, Vers 36. Du gabst mir den Schild deines Heils. Das heißt, du schützt mich vor den Attacken des Teufels. Du stärkst mich durch deine Rechte und deine Herabneigung macht mich groß. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich oft in meinem Leben verbogen. Kennt ihr das? Verbiegen. Du willst was und dann biegst du dich, damit du es kriegst. Und wenn du es hast, dann bist du verbogen und musst zum Chiropraktiker, weil dein, ja, wer hat sich auch schon verbogen? Keine Hand. Wer hat sich schon verbogen? Menschenfurcht verbiegt. Angst vor Versagen verbiegt. Erinnerung an altes Versagen, was Scham auslöst, verbiegt. Ich habe mit unseren Kindern immer wieder geübt. Ich habe gesagt, beugen, nicht biegen. Beugen, nicht biegen, weil beugen entspricht Demut. Wie macht das Jesus? Er kommt auf die Erde und beugt sich unter uns Menschen drunter. Er lebt, wie man leben soll. Er ist unser Vorbild, unser großer Bruder. Aber dann geht er zum Kreuz und stirbt meinen Tod, stirbt deinen Tod. Und das ist die Herabbeugung Gottes, die uns groß macht. Wer am Kreuz Zeit verbringt, wird groß. Wer das alte Leben, die Nichtigkeiten, das Sorgen, Trachten und Ringen um Einfluss, Erfolg, um Schönheit und Wichtigkeit, wenn wir das loslassen und sagen, Herr, was hast du vor mit meinem Leben, dass die Dinge transportiert werden, die Gott für dich und mich vorbereitet hat, dann ist unser Leben wahrhaft erfolgreich. Wie können wir uns vor Diebstahl schützen? Ich glaube, dieser Vers gibt uns ein Prinzip, das ich im Kerngedanken folgendermaßen illustrieren will. Und zwar habe ich 1986 in der Bibelschule mir diese Bibel, Elberfelder Übersetzung, war sehr mutig, ich bin Schulabbrecher. Und der Text Elberfelder Übersetzung ist kernig. Die habe ich mir gekauft und habe gesagt, Jesus, für den Rest meiner Tage werde ich fleißig dieses Buch lesen. Dann habe ich gelesen. Und ich weiß nicht, ob du auch schon in der Bibel gelesen hast. Und du hast in der Bibel gelesen und du hast B wie was? Bahnhof verstanden. Wer hat schon mal Bahnhof verstanden beim Bibellesen? Da, muss man aufpassen. Du liest deine Bibel morgens, oder? Oder mittags oder abends? Und du liest, boah, meine Güte, ich habe schon 10 Minuten gelesen, habe noch nichts verstanden. Oh, ich muss noch 2 Kapitel lesen, weil ich habe die letzten 5 Tage auch nichts gelesen. Jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich noch 5 Kapitel. Jesus, hilf mir, dass ich dein Buch lese. Oh, ist das trocken. Ist das mühsam. Ich kann gar nicht sehen, was du meinst, Jesus. Wer hat denn das geschrieben? Das ist ja wie Stroh. Wisst ihr, warum die Bibel wie Stroh scheint? In 2. Paulus redet so ehrlich. Paulus redet ehrlich. Und er sagt, Leute, solange das Alte Testament verlesen wurde, haben die, die es gehört haben, eine Decke gehabt. Sie waren verstockt in ihren Herzen. Und nur in Christus wird die Decke weggenommen. In Christus wird die Decke weggenommen. Und ich weiß nicht, als ich in den Heiligen Geist getauft wurde vor 43 Jahren. Ich war ziemlich am Ende meines Lebens, obwohl ich noch ganz jung war. Aber ich war überzeugt, ich war ein Loser. Ich dachte, wenn Gott mich befördern würde, Müllabfuhrfahrer zu werden, das ist schon eine Überforderung. So reduziert war ich. Ich war so erschüttert. Ich hatte Prüfungsblockaden. Ich wusste, dass niemand, aber niemand mir helfen kann, meine Minderwertigkeit aus meinen Knochen rauszuleben und zu lieben. Und in meiner Not, und meine Mutter hat mitgelitten, oder ihr Mütter? Wollen wir mal den Müttern applaudieren? Ihr Mütter! Wollen wir mal den Vätern applaudieren? Ihr Väter! Danke, dass ihr an eure Kinder glaubt. Danke, dass ihr an eure lieben, kleinen und großen Menschen glaubt. Weil, meine Güte, meine Mutter hat mich lieb gehabt, wo ich es weder verdient habe, noch zu schätzen wusste. Aber sie schleift mich zu so einer Konferenz und lockt mich und sagt, ich zahle den Sprit, wenn du mich dorthin fährst. Aber es war ein Setup, es war ein perfekter Setup. Sie wollte, dass ich unter die Kraft des Heiligen Geistes komme und sie wusste, dass ich ziemlich viel Blödsinn im Kopf habe. Und an diesem Wochenende hat der Heilige Geist mich erwischt. Und ich sag dir, es war vorher 5 Jahre meines Christseins, war so. Es war mühsam, es war dunkel. Und ich habe im Verborgenen Dinge getan, von denen ich wusste, die sind absolut falsch. Aber sie haben mich verlockt und sie haben mich gebunden. Und ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte. Ich kam nicht los davon. Bis zu dem Tag, und es war ein Prozess auch danach, aber an dem Tag, als Gott zu mir sagte, Theo, die Decke ist weg, konnte ich plötzlich sein Wort lesen und etwas hat Kraft gehabt, etwas hat Bedeutung bekommen. Wäre das nicht fantastisch, wenn die ganze Kirche in der Bibel liest und die Decke ist weg? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, die Decke ist weg. Die Decke ist weg. Die Decke ist weg. Die Decke ist weg. Jetzt, wir sind ja alle mit Realismus ausgestattet. Weil ich bin so ein Typ, wenn du mir was Fantastisches erklärst, sage ich sofort, da ist ein Haken dran. Erzähl mir, was der Haken ist und dann schaue ich, ob ich dir glauben kann. Manchmal läuft es so. Zum Beispiel, wir fangen so an. Ja? Wer ist schon mal so durch die Welt gelaufen? Du dachtest, du hast einen Durchblick, aber dann kam eine Erfahrung oder du stürzt, oder? Und dann weißt du, nee, wir checken es nicht. Die Bibel sagt sogar an einer Stelle, der Mensch ist wie eine Blume, der Wind weht darüber und er ist nicht mehr. Paulus betet dann, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis Jesu, zu uns komme und erleuchte unsere Augen des Herzens. Das ist es, was wir brauchen. Aber sehr oft geht das prozesshaft. Es geht ungefähr so, der Heilige Geist klopft bei dir an. Einmal knock, knock, knock. Knock, knock, knock. Ja, Offenbarung 3,20, da steht Jesus, steht vor der Tür und klopft an durch den Heiligen Geist. Und dann macht der Heilige Geist, wenn wir öffnen wollen und sagen, okay, ich mache die Tür meines Herzens auf, dann reißt es nicht weg, da hätten wir manche von uns richtig Angst, sondern er macht das. Ist das nicht süß? Ist das nicht peinlich? Aber wisst ihr was? Lieber peinlich sehen, als dunkel cool sein. Und es ist ja nicht fertig. Leute, nachher, hier in Baden-Baden. Also mein professionelles Hauptziel im Leben ist es nicht, peinlich zu sein. Nee, ist es nicht. Aber weißt du, was mein Ziel ist? So lasset euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich will, dass Jesus durch mich leuchtet.
Und da bin ich auch dankbar und zufrieden, wenn er einfach Stück und Stück den Vorhang hoch macht. Die Decke ist weg.
Dazu bin ich aus dem Schwarzwald gekommen, um euch zu ermutigen. Die Decke ist weg. Wie geht das? Es geht so wie im Psalm 18, Vers 36, da heißt es, du gibst mir den Schild deines Heils, deine Rechte stützt mich, deine Herabneigung macht mich groß. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Wenn der Herr bei dir klopft, und er klopft heute, bei jedem, wenn der Herr bei dir klopft, er führt dich in sein Wort. Ein Mensch kann nicht von Brot leben, nicht von Reichtum leben, nicht von Fame leben, nicht von Sex leben, nicht von Haus leben, nicht von, du sagst es, leben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Das heißt, für einen Menschen, der Jesus nachfolgt, gibt es nur einen Weg. Es ist der Weg in sein Wort. Aber wenn der Weg in sein Wort verdunkelt ist, es hält keiner aus. Das macht doch keiner. Nur die Gesetzlichen. Wer ist ja gesetzlich? Keiner. Nein, wir sind ja alle schlau. Aber die Gesetzlichen halten das aus, aber die bringen überall Tod. Deswegen, wir wollen belebt werden. Wie geht es? Der Satz, den ich euch heute mitbringe, ist ganz einfach. Neige dich über sein Wort. Mach's morgens. Ich habe heute Morgen viel zu früh aufgewacht. Habe ich mir einen Kaffee rausgelassen in meinem Hotelzimmer. Und habe angefangen zu lesen. Und ich habe ein Prinzip, das nenne ich, ich lese die Bibel, bis die Bibel mich liest. Ich lese so lange in der Bibel, bis ich spüre, der Autor stellt sich mir vor. Er tröstet mein Herz. Er heilt meine Seele. Er ermutigt mein Inneres. Also neige dich über sein Wort. Und jetzt, bis du spürst, die Christenheit muss wieder was spüren. Wir leben nicht durch Gefühle, aber wenn keine Gefühle da sind, ist die Christenheit tot. Also wenn ich heute Abend nach Hause komme, ich sehe meine Frau wieder und dann schaue ich sie nicht so an. Hallo? Nein, I touch her. Ich berühre sie, ich umarme sie, ich frage, ob ich sie küssen darf. Und dann sagt sie ja an der Hand. Wir sind nach 39 Jahren immer noch Buddies, immer noch Freunde, war aber nicht immer so. Wir haben das gelernt. Und ich möchte euch einladen, neige dich über sein Wort, bis du spürst, dass er sich über dich neigt. Alles hängt an dieser Begegnung. Neige du dich, wer sich Gott naht, dem naht Gott sich. Jakobus 5,7. Neige dich über sein Wort, bis er sich über dich herabneigt. Dann wirst du groß. Wenn du sagst, aber ich habe das Problem, ich habe die Herausforderung, ich habe die Krankheit, ich habe diesen Schmerz, neig dich in sein Wort. Beug dich über sein Wort. Verzehre sein Wort. Esse sein Wort. Ich weiß, die Zeitung lesen, YouTube-Videos anschauen, auf Social Media unterwegs sein, ist viel leichter. Es ist wie billige Kohlenhydrate. Bringt Insulinspikes, die dich schneller ins Grab bringen. Es ist besser, wenn du guten Brokkolisalat isst. Gottes Wort ist das Gemüse und das Protein, das deine geistlichen Muskeln muckimäßig wachsen lässt. Neige dich über sein Wort, bis er sich über dich neigt, dann macht er dich groß. Drei Dinge, die dich vor Diebstahl schützen. Drei Dinge, die dir helfen, in einem aufgedecktem Zustand zu leben. Immer wieder. Und nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass wir ständig erleuchtet sind. Sondern wir brauchen jeden Tag eine Aufdeckung. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen seine Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt von einem Maß an Herrlichkeit zu einem weiteren, wie es von dem Geist, dem Herrn geschieht. Das heißt auf gut Deutsch, du kriegst eine Lohnerhöhung. Ich habe hier in Baden-Baden ein paar nette Schlitten gesehen. Ein paar richtig nice Autos. Du musst allerdings wissen, dass ich Volkswagen-Fahrer bin und da den Golf. Das heißt, sehr gewöhnlich, sehr, weißt du, neben mir war so ein Jaguar an der Ampel und der wollte mich demütigen. Kann ich ja verstehen. Er hat was drin und ich habe halt nicht viel drin. Aber dann hat er... Und ich dachte, meine Güte, ist der nervös. Ich konnte Sigmel sehen. Ich konnte Sigmel sehen. Da habe ich gesagt, ich fahre nur einen Golf. Aber den in aufgedecktem Zustand. Was nützt dir dein Jaguar? Ich finde ihn besser als mein Golf, no doubt about that. Aber was nützt dir dein Jaguar? Du wirst ihn mit deinem Tod nicht in der Tasche mitnehmen. Der passt nicht rein. Wie heißt es? Das letzte Hemd. Die Hose auch nicht. Das ist nicht die letzte Hose offensichtlich. Aber schau mal hier. Das Ziel des Lebens ist es nicht, reich zu werden, schön zu sein, wichtig zu sein, groß zu sein. Das Ziel im Leben ist es, aufgedeckt zu werden. Und zwar von dem, der den Dieb, der mit dem Sägmel rumläuft, die Nichtigkeiten seines bösen Reiches auf uns legen will, aufgedeckt zu werden von Jesus Christus. Und dann, egal ob du im Gogo fährst, wenn du dich in sein Wort neigst, bis du spürst, dass er sich in dein Leben neigt, wirst du groß. Ich habe heute Morgen mich verabschiedet im Hotel und die Frau hat nicht große Aufmerksamkeit für mich gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Und ich spüre sowas sofort. Ich bin so ein Add-Value-Typ. Ich habe vor über 30 Jahren von John Maxwell persönlich gehört, Theo, du bist ein deutscher Pfarrer, ihr habt schlechter als wir, aber du kannst auch schaffen. Aber es war in den USA, in Seattle, Washington, 1989, sagt er zu mir, weißt du was, danach lebe ich. Add-Value wherever you go. Das heißt, ich reagiere nicht auf das, was Leute mir bringen, sondern ich bringe Leuten etwas. Ich nenne es auch, roll den roten Teppich aus. Jedem Menschen, dem du begegnest, roll den Teppich. Ehre, achte, wertschätze. Ja, aber die haben mir nichts gegeben, warum soll ich ihnen was geben? Du hast noch nicht gecheckt. Geben macht seliger als nehmen. Also einfach raushauen, raushauen, raushauen. Roll den Teppich. Auch wenn jemand es nicht verdient. In jedem Fall, sie verarztet mich da, gibt mir die Rechnung und dann schaue ich sie so an und denke, boah, du hast heute noch nicht gelächelt, oder? Dann sage ich hier, ich bin Pfarrer, Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. Und dann, genau, die hat auch ein bisschen gelächelt, hat sie gelacht. Es war sie plötzlich da. Das war interessant. Der Typ sieht komisch aus, da ist noch Bergpfarrer. Dann lehne ich mich über den Tresen, das mache ich immer. Wenn ich Aufmerksamkeit kreieren will, dann bewege ich meinen Körper, nicht meinen Mund. That's important. Das nenne ich primen. Ich bin Maurer von Beruf und vor 100 Jahren. Ich habe nie eine Wand verputzt, die ich vorher nicht grundiert habe. Mach Putzgrund oder Evangeliumsgrund drauf, dann hält das Wort Gottes am Herz besser. So ist es. Und dann habe ich ja gesagt, genau, gib Jesus mal, danke. Dann habe ich ihr gesagt, glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, das mache ich so, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Jetzt schaut sie mich an und ihr Gesicht strahlt. Sie hat kapiert, nicht sie muss religiöse Leistung bringen, sondern Gott beugt sich zu uns herab und macht uns groß. Drei Dinge, die dir helfen, dass der Teufel dich nicht mit, wird dir am liebsten ich würde ja am liebsten, aber ich glaube, das würde meine Freundschaft zu Nicole herausfordern. Markus hätte wahrscheinlich seinen Spaß dabei. Meine Frau sagt immer, bevor ich gehe, gibt sie mir einen Kuss auf die Backe und sagt, Theo, bitte sei nicht zu peinlich. Drei Dinge, die dich vor Diebstahl schützen und dich segnen bei deiner Reise mit dem Heiligen Geist, die Schubkarren Gottes im Leben, im Dreamteam, in der Kleingruppe. Danke für alle, die im Parkteam sind, im Service, in Kids, bei Face-to-Face, beim Gebet. Danke für Leute, die vorher kommen, nachher bleiben und sagen, it's my favorite thing. Drei Dinge, die du üben kannst, nämlich dein Angesicht neigen in sein Wort, bis du spürst, dass er sein Angesicht über dich neigt. Das erste ist Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort. Ich kann es nicht deutlich genug machen. Ich glaube, die Christenheit muss Buße tun über, wir nennen das im neudeutschen Bible Poverty. Wir haben Armut an Bibel in unserem Herzen. Und Deutschland braucht Erweckung, da sind sich alle einig. Fakt ist, Erweckung kommt nur durch beleuchtete und aufgedeckte Menschen. Und deswegen braucht es diese Hinwendung zum Wort Gottes, dass er uns durch sein Wort erleuchtet, belebt. Und deswegen Gemeinschaft erstens mit Gott in seinem Wort. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort. Heute Morgen habe ich gehört, im Psalm 92 war unter anderem, wenn man da Bibel lese, noch im greisen Alter sind sie saftvoll und grün. Das ist ein Wort an die 60-Plus-Jährigen. Wo seid ihr? Hier, ich bin dabei. Ja, sehr gut, Christel, hau rein. Du siehst mindestens 10 Jahre jünger aus, als du bist. Und du hast mir gestern verraten, wie alt du bist. Ich werde es aber nicht verraten. Ich verrate es euch nicht. Es sei denn, gib mir 20 Euro. Nein. Aber komm hier. Noch im greisen Alter sind sie saftvoll und grün. Wozu? Um im Wellnessurlaub in Hawaii zu sein. No. Im greisen Alter, also selbst wenn du reif bist an Jahren, bist du saftvoll und grün. Wozu? Um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Es ist kein Unheil an ihm. Er ist mein Fels. So will ich leben. So will ich leben. So willst du leben. Diebstahl in deinem Leben ist nicht mehr möglich, wenn du unter dem Schirm seines Heils lebst, Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort hast. Zweitens braucht man Gemeinschaft mit seinen Freunden. In der Kirche, in der Urkirche, hatten die ein duales System. Sie trafen sich im Tempel und in Häusern. Sie trafen sich im Gottesdienst und in der kleinen Gruppe. Und ich nenne das die Mikro- und Makro-Groups. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Auf was bezieht sich Jesus? Jesus nimmt wie Paulus, wie jeder, der gut kommuniziert, Bilder, die das Volk verstanden haben, und erklärt Dinge, die schwer verstehbar sind. Er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen bin ich da. Auf was bezieht er sich? Auf Conventus Romanorum. Das war eine Einrichtung, wo zwei oder drei Römer an einem Ort irgendwo in Syrien oder sonst wo in Spanien waren. Wenn zwei oder drei Römer zusammen waren, hat der Kaiser gesagt, dann bin ich auch da. Das heißt, meine Autorität ist da. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du ein Gegenüber hast, zwei oder drei. Ich will euch Mikrogruppen ans Herz legen. Trefft euch mit einer Person eurer Wahl, wo ihr Vertrauen habt. Eine halbe Stunde per WhatsApp, FaceTime. Ihr könnt auch physisch, aber sehr oft haben wir gar nicht die Zeit. Wenn du denkst, jetzt muss ich noch eine Stunde dorthin fahren und wieder zurück und dann eine halbe Stunde oder Stunde zusammen, das stresst. Verbringt zum Beispiel, wie heißt du? Darf ich das fragen? Nein, du brauchst nicht sagen, ich ja Livestreamer. Wir sind jetzt Freunde. Ja? Und ich frage dich, willst du mein Buddy sein? Wir telefonieren einmal in der Woche eine halbe Stunde und wir reden über unser Leben. Und ich sage, der war nicht, wenn ich mich mit Aline gestritten habe, dann sagte du, meine Frau war wieder nervig. Und dann sagst du, weil du mein Freund bist, Theo, war es nicht andersrum, du warst nervig wie für deine Frau. Weißt du, solche Gespräche halt, ehrlich. Und dann sage ich, mein lieber Freund, du hast echt. Ich war wieder rechthaberisch. Wer ist manchmal rechthaberisch unter uns? Bin ich nicht der Einzige. Ich weiß besser mein Recht als das Recht meiner Frau. Ich muss immer wieder Nachhilfeunterricht bekommen, was meiner Frau's Recht ist und ihr das Recht dann bringen. Richtig? Aber komm her, ich brauche Mikrogruppe mit dir, Austausch. Eine Makrogruppe mit vielleicht 8 oder 12 Leuten, da kann doch nicht jeder ehrlich alles erzählen, was in der Woche lief. Das geht doch gar nicht, brauchst 25 Stunden. Aber man kann in einer Makrogruppe sehr gut in der Bibel lesen, austauschen, füreinander beten, sich segnen. Großartige Freundschaften können in Makrogruppen sein. Aber wenn es wirklich nahe sein muss, ich habe einen Freund gehabt vor fast 50 Jahren, der hat mir mein Leben im Glauben gerettet. Er hat sich 5 Jahre um meine Entwicklung gekümmert. Er hat jede Woche mich kontaktiert. Wie wäre das, wenn du Mikro und Makro, wenn du noch nicht in der Kleingruppe bist, nicht scheu sein. Meld dich an. Komm zu den Leitern. Komm zu deinen Bereichsleitern. Gib deinen Namen und sag, ich würde gerne in eine Gruppe gehen. Ich habe noch ein bisschen Angst. Wen treffe ich da? Ist das peinlich? Nein, das ist freundlich. Erstens, Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort. Zweitens, Gemeinschaft mit deinen Freunden, Matthäus 18, Vers 19. Und drittens und letztens, Gemeinschaft mit den Menschen dieser Welt. Gemeinschaft mit Menschen deiner Welt. Wir nennen das nach One-on-One mit Gott, One-on-Few mit deiner Kleingruppe, One a Week, einmal in der Woche, darf jeder etwas von seinem Glauben erzählen. Ich verschenke leidenschaftlich gern Schokolade. Jede Schokolade, die ich verschenke, macht mich nicht fett. Back eine Torte. Putz den Gehsteig bei der Kehrwoche für deinen Nachbar. Arbeit eine Stunde länger in der Firma für deinen Kollegen, deine Kollegin. Nach dem 10. Mal fragt sie dich, warum machst du das? Warum arbeitest du für mich? Dann sagst du, das geht dich einen Scheißdreck an. Nach der Zeit wird sie interessiert. Sag, warum machst du das? Und dann sagst du es. Letzte Woche habe ich in der Bibel gelesen und gebetet. Und da habe ich von Gott gehört, dass ich für dich arbeiten soll. Er will dich beschenken durch mich. Irgendwann werden sich Menschen fragen, warum bist du so gütig? Warum bist du so freundlich? Warum bist du so großzügig? Und sie wollen den kennenlernen, der dir das schenkt. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott in seinem Wort? Wenn es noch neu ist für dich, sag Jesus, hilf mir, deck mich auf. Lies sein Wort jeden Tag. Geh in eine kleine Gruppe, vertrau dich an, überwind deine Scheu und dann erzähl anderen von Jesus, so wie ich heute Morgen an der Rezeption. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass es aufhört, dass der Teufel uns mit den Belanglosigkeiten und Nichtigkeiten des Lebens uns verwirrt und ablenkt und täuscht. Jesus, ich beende die Herrschaft von Nichtigkeiten. Und ich entscheide mich mit meinen Geschwistern, mit allen hier im Raum. Wir wollen zusammen mit dem Heiligen Geist die Dinge bewegen, die das Reich Gottes vorwärts bringen. Wenn du das willst, wenn du sagst, ja, ich will aufgedeckt die Bibel lesen. Ich will verstehen, was wirklich bedeutsam ist im Leben. Wenn du sagst, ich will dieses Sägemehl hinter mir lassen. Dieses Zeugs, was stresst und nichts bewirkt. Wenn du es willst, alle Augen zu. In der Privatsphäre von geschlossenen Augen steht einfach auf. Ich stehe. Ja, steh auf. Sag Jesus, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Lehre mich einen aufgedeckten Lebensstil. Lehre mich ein Leben voller Herrlichkeit. Lehre mich, mich in dein Wort hineinzuneigen, bis ich spüre. Ich spüre und ich höre das in meinem Herzen. Der Herr sagt, ich komme zu dir. Ich komme in deine Nähe. Ich komme in deine stille Zeit. Ich komme und ich beug mich herab über dich. Und du wirst groß gemacht. Scham geht, Trauer geht, Enttäuschung geht, Bitterkeit geht aus unserem Leben. Und der Herr kommt mit Erbarmen und Güte. Er spricht zu dir, meine Tochter, mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Weißt du, ich bin heute 62 plus. Aber ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe als Teenager. Wertlos, dreckig, verwirrt, einsam, vaterlos. Ich stehe heute hier mit überwältigender Dankbarkeit, dass Jesus mein Leben gerettet hat. vor Sinnlosigkeit. Ist das nicht fantastisch? Er tut es bei dir. Er tut es jetzt. Er segnet dich. Manche hier empfangen Heilung. Wo Gott sich offenbart, heilt er. Er ist der Heiland. Empfang jetzt deine Heilung. Dein Körper soll unter die Kraft Gottes kommen. Deine Seele soll mit dem Frieden Gottes angetan werden. Und dein Geist soll von Herrlichkeit strahlend werden. Empfange es jetzt. Der Herr ist da. Er liebt dich. Er sucht die Gemeinschaft mit dir. Er beugt sich herab zu dir und nimmt dich auf seinen Arm und hebt dich aus deinem Staub empor. Lass dich trösten, lass dich trösten, lass dich stärken. Und mit diesem nächsten Song Jesus ehren, ihm danken, dass er uns so sehr liebt, dass er sich herabbeugt in meine Sünde, meinen Tod, und es nimmt's auf sich, dass ich leben kann, dass du leben kannst. Sei gesegnet, sei berührt, sei befähigt zu einem Leben, das einen Unterschied macht in dieser Welt, zum Guten, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jesus, wir danken dir, wir danken dir. Neig dich herab zu uns. Berühre unsere Herzen. Wir singen dir unseren Song. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.